Super Podcast 10 Minuten, Episode 22. Hallo David.
Hallo Alex.
Weißt du, welcher Staatschef seinen Schuh sehr erfolgreich als PR-Instrument eingesetzt hat?
Das muss Nikita Chruschtschow gewesen sein, bei der UNO-Hauptversammlung.
Genau, Nikita Chruschtschow.
Oder meinst du George W. Bush, der von einem Schuh abgeschossen worden ist oder fast abgeschossen worden ist?
Ich unterbreche dich ungern, aber du kannst mir nicht meine gesamte Geschichte vorwegnehmen.
So. Wir können auch neu anfangen.
Nein, alles gut. Du hast recht. Also Nikita Chruschtschow, der auf der 15. UNO-Vollversammlung 1960, also zumindest das hast du nicht gewusst, durch den gesamten Saal schrie, ja, Chruschtschow beschimpfte einen Delegierten aus den Philippinen als Speichellecker, Fatzke und Imperialistenknecht. Und die New York Times berichtete über diesen Vorfall und als besonderen Highlight soll Chruschtschow mit seinem Schuh auf den Tisch gehämmert haben. Es ist aber nun so, dass dieser Vorfall nach Augenzeugen nie so stattgefunden hat. Er hat den Schuh zwar auf den Tisch gelegt, aber nur mit seiner Faust auf den Tisch gehämmert. Auch wenn man aus seiner Delegation hört, dass er es sehr gerne getan hätte. Aber er hat es nicht gemacht. Und man vermutet, dass auch da absichtlich die New York Times und die amerikanischen Medien da auch Chruschtschow in diese Rolle einfach auch ein bisschen zeigen wollte als cholerischer, rückständiger Präsident. Aber schön an dieser Anekdote ist, dass ein Schuh die Hauptrolle spielt. Und ähnlich wie du schon erwähnt hast, auch beim Schuhwurf eines irakischen Journalisten auf Präsidenten Bush. Weil ansonsten spielen Schuhe nur selten eine Hauptrolle. Sie sind einfach viel zu weit weg von unserem Kopf und ja, werden da leider oft nicht so bedacht. Und deswegen erzähle ich dir heute etwas über Schuhe, um Schuhen und unseren Füßen ein bisschen mehr Bedeutung zu geben. Es gibt natürlich zwei Hauptgründe für die Schuhe. Also einerseits die tatsächliche praktische Rolle zum Schutz unserer nackten Füße, aber auch als subtile soziale Einordnung seines oder ihres Trägers, Trägerin. Was den praktischen Aspekt betrifft, finde ich es erstaunlich, dass sich Schuhe offenbar seit der Entwicklung dieser Schuhe nur sehr wenig verändert haben. So wie sich auch unsere Füße seit tausenden Jahren nicht verändert haben. Einen Urschuh, auf den die Grundform des Schuhs zurückgeht, gibt es demnach nicht. Er wurde immer schon in kälteren Regionen zunächst wahrscheinlich Tierfelle als Schutz um die Füße und Waden gewickelt. Andere Völker legten die Felle nur um die Füße zum sogenannten Fußsack, aus dem später die Mokassin entstand. In klimatisch wärmeren Regionen dienten unter die Füße gebundene Sohlen aus Palmblättern als Schutz gegen den heißen Boden zum Beispiel, als Vorläufer der Sandale. Während der letzten Eiszeit lebten Neandertaler in Europa und Westasien, die vermutlich zunächst Tierfelle um die Füße und Waden wickelten. Aus dieser primitivsten Form des Kälteschutzes entwickelte sich im Laufe der Zeit der Stiefel. Wann nun das Zuschneiden und Verschnüren von Schuhen und Lederbekleidung begann, kann nur über entsprechende Werkzeuge erschlossen werden. Schuhe und Lederbekleidung aus dieser Zeit findet man nicht mehr. Der Fund eines Knochenpfriems aus Untertürkheim, ca. 120.000 Jahre alt, stellte die älteste potenzielle Ahle eines Schuhmachers aus der Neandertalerzeit dar. Später treten diese Knochenpfrieme häufig in Fundstellen auf. Auch interessant, es wird ja noch immer ein Pfriem verwendet, um Schuhe zu produzieren. Also das hat sich auch nicht geändert. Und anhand vergleichender anatomischer Untersuchungen von altsteinzeitlichen Fuß- und Beinskeletten gibt es Hinweise, dass der moderne Mensch, also der Homo sapiens, auch bereits möglicherweise bei seinem ersten Auftreten im nördlichen Eurasien Schuhe kannte. Schön erhalten sind die Schuhe des kupferzeitlichen Ötzi, der Gletschermumie, die in Südtirol gefunden wurde. Und wirklich, die Schuhe haben bereits einen funktional optimierten Aufbau. Der speziell für Erfordernisse im Hochgebirge gebaute Schuh wurde von einem Schnürsenkel verschlossen. Für den Schaft wurde Rindleder verwendet, dessen Haarseite zur Nässeabwehr nach außen zeigte. Die Sohle bestand aus besser isoliertem Bärenfell, dessen Haarseite innen lag. An der Unterseite der Sohle wurde ein querlaufender und sich überkreuzender Lederstreifen angebracht, der damit die älteste bekannte Profilsohle eines Schuhs darstellt. Schaftleder und Sohle wurden durch ein in Vorstichtechnik eingezogenes umlaufendes Lederband gehalten. Der Innenschuh bestand aus gedrillten und verzwirnten Grasschnüren und dieses Geflecht war durch den umlaufenden Lederriemen fest mit der Sohle verbunden, nach oben zum Schaft hin aber offen. Zwischen das Geflecht des Innenschuhs und das Schaftleder wurde noch Heu gestopft, das als Polster- und Isolierschicht diente. Also so viel hat sich zum modernen Bergschuh gar nicht verändert. Und ähnlich ist es auch, wenn man die ersten Sandalen, die man in Ägypten gefunden hat, sich anschaut. Sie erinnern sehr, sehr stark an unsere heutigen Flipflops. Überhaupt war die Antike dann auch relativ stark fortgeschritten bei der Entwicklung des Schuhs. So verbreiteten sich die römischen Sandalen im gesamten Reich. Und die Römer unterschieden bei der Herstellung der Schuhe zwischen einem rechten und linken Schuh. Das bedeutete zwar einen höheren Aufwand bei der Herstellung, führte aber zu größerem Tragekomfort. Doch das Wissen, die Schuhe unterschiedlich zu machen, weil die Füße unterschiedlich sind, verschwand im Laufe der Zeit. Während es in der römischen Antike eben einen rechten und linken Schuh gab und dafür auch einen eigenen Leisten gab, arbeiteten die Schuhmacher im 17. Jahrhundert den Lederschuh über einen symmetrischen Leisten für beide Schuhe. Also man kann sich vorstellen, diese symmetrischen Schuhe waren ziemlich unangenehm. Jetzt rate mal, wie das vor allem dann der Adel im Barock gemacht hat, wie sie diese Schuhe bequem gemacht haben.
Keine Ahnung. Nicht mehr gegangen?
Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, sich tragen lassen. Aber sie haben einfach die Schuhe von Bediensteten einlaufen lassen.
Mm.
Und erst wenn die Schuhe dann rechts und links ausgetreten waren, hat man sie dann getragen. Und es dauerte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, bis man bei der Schuhherstellung wieder in rechte und linke Schuhe unterschied. Dieser Rückschritt zu symmetrischen Schuhen gehört noch immer zu den Unklarheiten, die die Forschung nicht restlos klären konnte, warum das so passiert ist. Aber neben diesen praktischen Aspekten und den unterschiedlichen Anwendungen, um sich vor Kälte, Nässe, Steinen, Hitze etc. zu schützen, ist eben auch der soziale Aspekt bei Schuhen sehr wichtig. Schon immer versuchte man sich durch besonderes Schuhwerk sozial zu differenzieren. Besonders bei Kindern ist die soziokulturelle Funktion von Schuhen seit Beginn des Industriezeitalters belegbar. Der Besitz von Schuhen war historisch ein grundsätzliches Zeichen von Arm und Reich. Und diese Erfahrungen machten Heranwachsende von klein auf. Der Besitz von Schuhen vermittelte ihnen ein Wertgefühl. Es drückte kindliches Bewusstsein aus und spielte eine wichtige Rolle für ihr Selbst- und Fremdansehen. Da die Schuhe eben schon immer auch etwas aufwendig zu produzieren waren, galt bereits der Schuh an sich als ein soziales Statement. Aber darüber hinaus gab es auch schon immer spezielle Moden, um sich noch stärker zu differenzieren. Neben den bekannten höheren Absätzen, die vor allem eine Streckung der Beine und die Körpergröße bewirkte, gab es auch immer wieder sehr interessante Moden. Zum Beispiel sehr interessant finde ich die sogenannten Schnabelschuhe, im 14. und 15. Jahrhundert stark verbreitet. Das waren Lederschuhe mit langen Spitzen, also vorne nach den Zehen, die vor allem in den Innenräumen getragen wurden. Für Outdoor-Anwendungen gab es dann noch sogenannte Treppen oder Holzunterschuhe, um das Leder zu schonen. Also das schaut ein bisschen so aus wie Clownschuhe, aber ganz dünn und lang und dann die Spitze noch etwas hochgebogen.
Okay.
Besonders verbreitet waren diese Schnabelschuhe in Frankreich und England. Zum Beispiel wurden bekannte Exemplare bei Ausgrabungen bei Barnard Castle gefunden. Kann ich übrigens empfehlen, war ich letztes Jahr, ist ein sehr schöner Ort, Barnard Castle. Dort war anscheinend diese Schnabelschuhe auch sehr stark bekannt und wurden getragen. Es gibt ein paar Gemälde, wo so wirklich extreme Spitzen gezeigt wurden, aber die Funde belegen, dass die Spitzen nur selten länger als 50% des Fußes waren, also so etwas spitz eben. Bequem durften die Schuhe jedenfalls nicht gewesen sein. So zeigte eine Studie aus 2005, dass in Gegenden, in denen diese Schuhe getragen wurden, ein signifikant höherer Anteil an Fußdeformationen, Hallux, gefunden wurde. Aber auch ebenfalls ein signifikant höherer Anteil an Handfrakturen, was den Schluss zulässt, dass man damit so schlecht gehen konnte und öfters hingefallen ist und versucht hat, sich mit Händen aufzufangen, weil man sich anders ja nicht helfen konnte. Also man muss sagen, die Menschen haben aber auch, muss man sagen, so wie heute, High-Heel-TrägerInnen diese Schuhe freiwillig getragen und haben eben dann gesundheitliche Aspekte in Kauf genommen. Anders als die Mädchen aus gehobeneren chinesischen Familien vom 10. Jahrhundert an bis eigentlich ins 20. Jahrhundert. In dieser Zeit, und das sind ja immerhin 1000 Jahre, galt ein besonders kleiner Fuß als traditionell schön. Und daher wurden kleinen Mädchen der Fußknochen gebrochen und mit Bandagen zusammengebunden, um einen sogenannten Klumpfuß zu erzielen. Das Schönheitsideal hieß natürlich anders, das war der sogenannte Lotusfuß, ein sehr kleiner Fuß mit 10 cm Länge. Dadurch, dass diese Art des Schönheitsideals aber irreversibel war und mit starken Schmerzen verbunden war, nämlich lebenslangen Schmerzen, war auch der Gang sehr stark behindert. Es wurden nur noch kleine Trippelschrittchen möglich und das galt auch als sehr schick und schön. Das war normalerweise, hat man das mit Mädchen im Alter von 5 bis 8 Jahren gemacht und führte auch zu anderen medizinischen Problemen. Vor allem dadurch, dass die Schmerzen lebenslang da waren, haben die Frauen auch sehr wenig Bewegung gemacht. Das haben oft auch deshalb auch stark zugenommen, was wiederum auch ein Schönheitsideal war. Ja, aber bereits 1911 wurde diese Prozedur offiziell verboten, aber teilweise heimlich weitergeführt und erst 1949 wurde durch Mao Zedong ein gesetzliches verankertes Verbot endgültig dieses Füßebinden abgeschafft. Und mit Mao Zedong habe ich jetzt auch wieder den Bogen geschlossen von einem kommunistischen Führer zum anderen, was Schuhe betrifft, obwohl ich, so wie ich es verstanden habe, die zwei sich nicht so gut verstanden haben. Aber aus diesem Aspekt muss man die moderne Entwicklung hin zum Sneaker und Turnschuh ja sehr begrüßen. Vor allem, weil unsere Füße ja den gesamten Körper tragen müssen und, so wie ich finde, auch ein besonderes Dankeschön von uns dafür verdienen. Also ich hoffe, du konntest heute wieder etwas Neues lernen.
Ja, auf alle Fälle.
Und vielleicht auch ein kleiner Anstoß, dich mal bewusst auch mit deinen Füßen zu beschäftigen, dich zu bedanken, dass sie dich so brav tragen. Und ich freue mich schon wieder auf die nächste Geschichte, nächste Woche von dir.
Ja, dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.